SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Gehe 100 Schritte in den Schuhen eines anderen, wenn du ihn verstehen willst, lautet ein indianisches Sprichwort. Aber in eine völlig fremde Lebensrealität einzutauchen, ist oftmals gar nicht so einfach. Andreas Heinecke macht das möglich. Im Dialoghaus in Hamburg können BesucherInnen erfahren, wie es ist, nicht zu sehen oder nicht zu hören oder alt zu sein. Ein Perspektivwechsel, der die gegenseitige Empathie fördern soll. Das Dialoghaus ist eins der ersten Sozialunternehmen in Deutschland und eins der bis heute erfolgreichsten. Am 1. April vergangenen Jahres ist es 20 Jahre alt geworden und gegründet hat es Andreas Heinecke, der heute Abend mein Gast ist. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Oppenberg.
Ihr Haus ist zwar gerade aus bekannten Gründen geschlossen, aber nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Ausstellung. Was erlebt der Besucher, die Besucherin beim Dialog im Dunkeln?
Ja, der Dialog im Dunkeln ist, wie der Name schon verrät, eine Ausstellung in völliger Dunkelheit. Es sind unterschiedliche Räume, die wir szenisch gestalten, und zwar mit Motiven aus alltäglichen Situationen. Das heißt zum Beispiel, können Sie einen Spaziergang machen in einem Park, können eine Straßenkreuzung überqueren, Sie können auch eine Bootsfahrt machen, können am Markt Gemüse sortieren und kaufen, oder Sie können eben auch in der Bar einen Kaffee oder auch je nach Tageszeit ein Bier trinken. Das Gute ist, Sie sind in dieser völligen Dunkelheit nicht alleine, das heißt, Sie sind immer in einer kleinen Gruppe von bis zu 8 Personen, mit der sie gemeinsam dann diese Räume dann durchlaufen. Und auch ist es sehr wichtig, dass sie einen blinden Herrn oder eine blinde Dame an ihrer Seite haben, die ihnen natürlich dann in dieser Situation sehr hilfreich ist. Das heißt, der Blinde kann im Dunkeln natürlich sehen, weil er gewohnt ist, aufgrund seiner alltäglichen Nebensituation natürlich sich ohne visuelle Informationen zu bewegen, während sie als Nicht-Blinde sozusagen in diesem Moment natürlich blind sind und sich auf ihre anderen Sinne verlassen müssen und die Unterstützung natürlich dann durch den blinden Herrn und die blinde Dame. Das Ganze führt zu einem Perspektivenwechsel. Das heißt, Sie sind blind für eine Stunde oder anderthalb, während der Blinde natürlich dann in der Situation Ihnen überlegen ist. Und die gesamte Diskussion um Behinderung und Nichtbehinderung, Ability und Disability, ist natürlich sehr relativ. Und es zeigt, dass eigentlich Behinderung keine Tatsache ist, sondern der Kontext letztendlich behindert. Und das ist genau das, was wir mit der Erfahrung vermitteln wollen.
Dieses Konzept ist mittlerweile weltweit erfolgreich. In fast 50 Ländern haben Sie es exportiert. Herr Heinecke, Sie sind uns aus Portugal zugeschaltet und dort sind Sie bereits seit dem Lockdown. Wie kam es dazu, dass Sie Ihr Unternehmen jetzt aus der Ferne lenken?
Ja, also meine Frau und ich haben uns vor Jahren hier im Süden von Portugal in der Algarve ein kleines Bauernhäuschen gekauft. Und das ist jetzt zu unserem Domizil geworden, weil wir natürlich hier in sozialer Isolation sehr einfach leben und das Ganze in einer wunderschönen Natur. Und wir sind ja alle letztendlich jetzt Heimarbeiter. Und ob ich jetzt in Portugal oder in Hamburg sitze, spielt keine Rolle. Und darum ist es für mich eine ideale Situation hier, diesen ganzen Stress, der natürlich vorhanden ist, einigermaßen abmildern zu können.
Lassen Sie uns mal an den Anfang des Dialoghauses gehen. Mit welcher Intention sind Sie im Jahr 2000 an den Start gegangen?
Ja, also nach Hamburg kam ich wie oft im Leben per Zufall. Ich hatte die Gelegenheit, einen Herrn kennenzulernen, der im damaligen Integrationsamt arbeitete, und er sagte, ach, was du hier machst, ist eigentlich interessant, das kann was werden. Und nach 7 Jahren Stalking habe ich ihn so weit gebracht, dass er uns Geld gegeben hat, um im Dialog in Hamburg das Dialoghaus 2000 zu eröffnen, mit der Intention, arbeitslose, behinderte Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln und allgemein zu einer Veränderung im Bewusstsein beizutragen, dass eben Menschen mit Behinderungen natürlich unheimliche Potenziale haben, die aber meistens unerkannt bleiben. Das war der Anfang vor 21 Jahren.
Es geht ja in Ihren Ausstellungen nicht darum, ein eventuelles Leiden erfahrbar zu machen. Also die meisten Menschen mit Behinderung leiden nicht an ihrer Behinderung, sondern eben vor allem an der Ausgrenzung. Sie wollen Verständnis fördern für die Bedürfnisse und für Fähigkeiten von nicht sehenden und sehbehinderten Menschen. Was kann denn ein blinder Mensch, was ein Sehender nicht kann?
Das ist eine gute Frage. Man gibt natürlich sehr viele blinde Menschen und jeder hat, wie jeder sehnt, natürlich viele, viele unterschiedliche Fähigkeiten. Also jede Form von Generalisierung sollte sich eigentlich verbieten, weil es führt dann sehr schnell zu Pauschalisierungen, zu Voreinstellungen, und jeder blinde Mensch ist natürlich unterschiedlich, und wir haben weltweit über 30 Millionen Herren und Damen, die an irgendeiner Art und Weise eine eingeschränkte Sehkraft besitzen, und die 30 Millionen Menschen haben völlig unterschiedliche Fähigkeiten. Aber natürlich allgemein ist es so, dass natürlich, wenn sie nicht sehen, passiert automatisch in ihrem Gehirn natürlich eine andere Verdrahtung, da sie keine visuelle Information bekommen, sind natürlich ganz, ganz zwangsläufig ihre nicht visuellen Sinne natürlich wesentlich geschärft. Aber natürlich ist es auch ein Training, das heißt also, blinde Menschen hören nicht jetzt besser, nur weil sie blind sind, sondern weil sie eben auch natürlich auch Anstrengungen übernehmen und auch sich ein Vokabular aneignen, um eben das, was sie hören, auch ausdrücken zu können. Weil Hören allein als physischer Prozess reicht ja nicht. Es muss ja übersetzt werden, auch in Kommunikation, in Vokabular, in Handlung. Und das ist natürlich ja wiederum eine Eigenschaft, die natürlich nicht nur vom Hörvermögen abhängt, sondern eben auch von Intelligenz, von der Willensstärke, von den Intentionen, von der Betroffenheit, also um es mal so zu sagen. Blinde Menschen haben natürlich allgemein auch eine höhere Wahrnehmung durch ihr Tastvermögen. Das heißt also, sie lesen mit den Fingerspitzen. Was natürlich auch dieser Tatsache geschuldet ist, dass eben unser Hirn letztendlich dank der Plastizität sehr, sehr schnell sich auf einen nicht visuellen Modus einstellen kann.
Welche Reaktionen bekommen Sie denn von den Besucherinnen und Besuchern? Gelingt Ihnen das, Verständnis und Empathie zu schaffen?
Naja, wenn ich das sage, ist die Antwort relativ kurz. Das sage ich dann natürlich klar. Wenn Sie aber die Millionen Besucher fragen, die uns erlebt haben, dann wird es etwas differenzierter ausfallen. Also ich glaube schon, dass der Dialog im Dunkeln eine unheimliche Betroffenheit erstmal auslöst. Das heißt, man kann sich eigentlich nicht vorstellen, was es heißt, in völliger Dunkelheit sich zu bewegen, sich aufzuhalten. Das sind Umstände, die man nicht antizipieren kann. Man meint, irgendwas kann man immer sehen, aber dann sieht man halt nun mal nichts. Und dieser Schock ist also wirklich eine ganz, ganz wichtige auch Lernerfahrung, weil sie dadurch natürlich gezwungen sind, aus ihrer Komfortzone herauszutreten und natürlich auch gefordert sind, letztendlich sich auch auf andere Dinge zu verlassen, die sie ansonsten eben eher vernachlässigen. Und das eine ist natürlich dann das Gehör, aber es sind auch Eigenschaften wie Vertrauen zu entwickeln und auch natürlich dann auch sich zu artikulieren, also auch sich selbst auch auszudrücken in seinen Unsicherheiten, in seiner Verunsicherung, in seinen Bedürfnissen. All das passiert. Und es gibt so einen Satz, den ich eigentlich da in dem Zusammenhang immer ganz gerne sage, der heißt, oh, mit dem Dialog gibt es keine Dunkelheit. Das heißt, wenn Sie sprechen, sind Sie existent, wenn Sie sprechen, sind Sie im Kontakt und man merkt, dass über den Dialog letztendlich auch eine extreme Situation wie der völlige Lichtabzug, der völlige Verlust von Sehvermögen, die Sehpause, eine unheimliche Fähigkeit in mir erweckt, eben mit der Situation umgehen zu können. Es ist dankbar, Menschen erleben Dankbarkeit, Menschen verändern ihre Einstellung gegenüber blinden Menschen, weil sie eben es sich nicht vorstellen können, dass Blindsein auch Qualitäten mit sich bringt.
Den Dialog im Dunkeln gibt es auch in anderen Ländern. In fast 50 haben Sie die Ausstellung bereits realisiert. Aber sie unterscheidet sich von Land zu Land. Also was ist beim Dialog im Dunkeln in Mexiko anders als zum Beispiel beim Dialog im Dunkeln in Saudi-Arabien?
Ja, also natürlich, es gibt zwei wesentliche Komponenten von Dialog im Dunkeln. Das ist einmal Dunkelheit, und das zweite ist, dass blinde Menschen die Vermittlung übernehmen. Das sind die zwei Standards-Dinge, die überhaupt nicht verhandelbar sind. Das heißt, Dialog im Dunkeln ist immer dunkel und es sind immer blinde Menschen, die die Führung übernehmen. Das ist das Basiskonzept. Natürlich ist es sehr wichtig für die Besucher, dass sie irgendwelche Referenzen haben. Das heißt, wenn ich jetzt also einen mexikanischen Marktstand aufbaue, jetzt in Japan, dann sind natürlich die Japaner im höchsten Maße oder Saudi-Araber natürlich im höchsten Maße natürlich verwundert, weil sie gar nicht keine Referenz herstellen können. Das heißt, die Informationen, die sie über Sound, über Akustik, über Ertasten erfahren, können sie nicht dekodieren, weil sie eben das alles sehr, sehr fremd für sie ist. Und darum müssen wir immer so Referenzen schaffen in den Atmosphären, die wir schaffen, eben über Klänge, über Oberflächen, über Objekte, die eben dann eine sehr, sehr starke Referenz und auch eine Rückkopplung den Menschen geben, die eben dann in der Situation sind. Und da sie eben nicht sehen, sind sie sehr, sehr dankbar, wenn sie dann zum Beispiel irgendetwas entdecken, was eben sie aus ihrem Alltag kennen und sie verstehen natürlich dann auch über die Erfahrung, dass eben Sehen nicht alles ist und dass sich eben auch innere Bilder sehr schnell entwickeln eben über Tasten hören oder über Kommunikation.
Herr Heinecke, der Prototyp dieses Dialoghauses war eine Bar in einer Garage 1988 in Frankfurt. Da haben Sie zum ersten Mal eine Möglichkeit geschaffen, in die Lebensrealität von blinden Menschen einzutauchen. Was war das für eine Bar?
Ja, also das Ganze geht zurück, dass ich die Gelegenheit hatte, mich mit Blindheit stärker zu beschäftigen und auch blinde Menschen auszubilden. Und mir war klar, dass da eine unheimliche Diskrepanz besteht zwischen den Potenzialen, den Fähigkeiten von blinden Menschen und der allgemeinen Wahrnehmung. Und dann gab es für mich 1987, 88 dieses Heureka-Moment, wo ich sagte, Mensch, ist doch eigentlich ganz einfach, wenn über eine Begegnung so viel sich verändert, dann machen wir das Licht aus und laden die Blinden ein, die Sehenden zu bewirten. Und wie man ja weiß, ist eben Essen und Trinken ist der Klebstoff der Gesellschaft. Und da lag es eigentlich nahe, in einer Garage einfach mal das zu versuchen, wie das Ganze funktioniert, also im Realleben als soziales Experiment. Und es war wirklich also natürlich Basisausstattung in Tresen, 3 Flaschen Bier, 2 blinde Kollegen hinterm Tresen und eben dann vielleicht 20, 30 Menschen vor dem Tresen, die in der Situation waren, eben genau diesen Rollentausch durchlaufen. Und in diesem Setting war mir klar, Mann, da ist so viel Energie drin, da passiert so viel. Das ist auch so unterhaltend und auch so überraschend und berührt eben jeden. Und da war für mich eigentlich klar, Mann, das hat Potenzial, das ist kann eine große Sache werden, dem möchte ich mich verschreiben.
Sie sprechen von einem Gewinn, den die sehenden Menschen dadurch bekommen, dass sie die Lebensrealität von blinden Menschen erfahren. Welchen Gewinn haben Sie damals in der Garage gespürt?
Naja, also ich glaube, ich habe erstmal verstanden, dass Leben mehr ist, als was ich mir darunter vorgestellt habe. Natürlich gehen wir immer von unseren eigenen Situationen aus und meinen, okay, ich bin vollsinnig, ich bin sehend und ein Leben ohne Sehvermögen heißt Ausschluss von vielem, heißt Abhängigkeit, heißt Lebensverlust, vielleicht auch Lebensüberdruss. Und vielleicht kommt da auch sogar Gedanken auf, dass eben ein Leben ohne Sehvermögen einfach auch kein Leben ist. Weil was heißt Schönheit, was sind Farben, wie kann ich mich verlieben, wie kann ich Menschen beurteilen, wenn ich die alle gar nicht sehen kann. Das fällt alles aus und das eben sich vorzustellen, dass eben kein Verlust ist, sondern einfach nur eine Veränderung, eine Potenzialverschiebung, das war mir eben in dem Moment überhaupt nicht klar, bevor ich eben mit blinden Menschen zusammenarbeiten durfte. Und das ist natürlich ein Riesengewinn.
Der Grundstein für Ihr Engagement liegt noch ein Stück weiter zurück. Sie haben das gerade schon angedeutet. In den 80ern beim SWR, also damals noch SWF, haben Sie als wissenschaftlicher Dokumentar gearbeitet und Matthias Wolf kennengelernt. Was war das für eine schicksalshafte Begegnung?
Naja, also die Begegnung mit dem Matthias Wolf, die hat auch, wie alles im Leben, eine Vorgeschichte. Ich habe während meiner Promotion als Lagerist gearbeitet, im allgemeinen Büromateriallager beim Südwestfunk, habe dann gehört, dass es beim Südwestfunk auch andere Möglichkeiten gibt, sein Geld zu verdienen. Habe dann an der Pforte der Direktion angeklopft, stieß da auf offene Ohren bei meinem damaligen oder beim späteren Direktor Wolfgang Hempel, der die Dokumentation damals geleitet hat. Und der hatte dann gerade eine Bewerbung auf dem Tisch eines blinden Journalisten, Matthias Wolf, der sich dann nach seiner Rehabilitation eben auch weiterhin beruflich als Journalist betätigen wollte. Und Herr Hempel sagte zu mir, Heinecke, fahr da mal hin, schau dir mal den guten Mann an und dann vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, den bei uns zu beschäftigen. Schließlich sind ja alle vor dem Radio blind. Okay, und Hempel hatte die Gabe, komplexe Zusammenhänge wirklich für was Geniales zu vereinfachen und eben die Komplexität zu nehmen. Ich bin ja nach Rollenstadt gefahren, habe Matthias Wolf kennengelernt, war völlig verunsichert, weil ich noch nie mit einem blinden Menschen in Kontakt war, kann ich ihm sagen, auf Wiedersehen oder schön Sie zu sehen, wenn er mich nie sehen wird. Also es war eine ganze Anreihung von Dingen, die mir selbst auch im Weg standen, um mit ihm eben offen ins Gespräch zu kommen. Aber das hat sich dann sehr, sehr schnell in eine gegenteilige Haltung verändert, indem ich eben gemerkt habe, meine Herren, also wenn man nicht sieht, entstehen ganz, ganz andere Dinge. Und es gab so eine Szene, die hat mich sehr berührt, ganz am Anfang, als seine damalige Freundin, als ich sie gefragt habe, sag mal, wie war es denn für dich, dass dein Freund nicht mehr sehen kann, ist eine Sache, aber auch für dich als Angehörige, als Freundin, als Lebenspartnerin, wie war das denn für dich? Und hat sie gesagt, fand ich eigentlich sehr, sehr schön, weißt du, als ich dann am Bett bei Matthias saß und es war klar, er wird blind, habe ich ihm gesagt, weißt du, ich kann ja für dich sehen. Also das heißt, diese Form auch von Liebe, diese Form von Unterstützung, diese Form auch von Annehmen und Geben, fand ich sehr, sehr berührend. Und da ist mir klar geworden, meine Herren, auch in den extremsten Situationen gibt es immer eine Möglichkeit, weiterzugehen, daraus etwas Positives zu ziehen und letztendlich dann mal ganz, sagen wir mal, zu Ende gedacht, am Leben zu bleiben.
Und diese Begegnung war insofern auch schicksalhaft, weil Sie dann zum Sozialunternehmer wurden, beziehungsweise später zum Sozialunternehmer wurden, aber dann jetzt in diesem Bereich auch weitergearbeitet haben. Also Sie haben dann bei der Stiftung Blindenanstalt Frankfurt gearbeitet und dort blinde Menschen für die Arbeit in Radiosendern ausgebildet. Welche Hürden mussten Sie da aus dem Weg räumen?
Ach, Hürden aus dem Weg räumen. Also ich glaube als Sozialunternehmer, und das ist auch, glaube ich, so eine Quintessenz aus meinem bisherigen Leben, ist, also Krise ist keine Momentaufnahme, Krise ist Dauerzustand. Das heißt also, da gibt es nicht eine Hürde, da gibt es zwei Hürden, das Ganze ist ein einziger Hürdenlauf, ist auch kein Sprint, sondern ist eben dann ein Triathlon, also mindestens. Das heißt also, da gibt es so viele natürlich Dinge, die einem dann, wenn man um das Bild der Hürde aufzunehmen, im Weg stehen, die eben übersprungen werden müssen. Und natürlich, ich hatte ja gar kein Geld. Ich komme aus einer typischen Mittelschichtsfamilie. Ich habe studiert Literatur, Geschichte, in Philosophie promoviert, habe also auch gar keine Vorstellung letztendlich von, was eigentlich auch ein Geschäft bedeutet, wie ein Unternehmen aufzubauen ist. War da also völlig blauäugig oder auch blind vielleicht in dem Zusammenhang, mir etwas da auch anzutun, was ich gar nicht wusste, welche Konsequenzen das für mich und mein Leben auch haben wird. Aber für mich war der Antrieb jetzt gar nicht so sehr, sagen wir, das Unternehmerische. Für mich war der Antrieb letztendlich der, gegen diese himmelschreiende Ungerechtigkeit anzutreten. Weil ich habe natürlich dann in meinem Umfeld Reaktionen bekommen und immer wieder zu hören, ach, wie schrecklich, der arme Mann ist blind geworden. Oder der Gesunde und der Normale und was eben alles da für Labels da gesetzt werden. Und ich konnte es dann gar nicht verstehen, welche Diskreditierung damit erfolgt, wenn man immer letztendlich jetzt blinden Menschen in dem Zusammenhang eben abspricht, dass die einfach nur ein armes Leben haben, vom Schicksal getroffen sind und dann vielleicht auch gar nicht mehr den Lebenswert für sich sehen. Und für mich ist das Motiv gar nicht so sehr jetzt das Thema Behinderung, für mich ist das Thema des Bekämpfens von Ungerechtigkeiten und von Ausgrenzen. Und es fängt mit Sprache natürlich auch an. Da bin ich eigentlich da aktiv geworden, und dass sich das dann so entwickelt hat, ist eigentlich sehr, sehr vielen günstigen Umständen zuzusprechen. Und dass ich halt das Glück hatte, man kann es gar nicht anders sagen, oder die Fügung hatte, eben dann vielen Hempels zu begegnen, die mir zugehört haben, die mich unterstützt haben, die Türen aufgemacht haben, die mir Zuspruch gegeben haben. Alleine kann man gar nichts machen. Es ist immer eine Form von Kooperation, von Teamarbeit und von natürlich auch von sehr, sehr vielen glücklichen Umständen.
Haben Sie noch Kontakt zu Ihrem damaligen Chef Wolfgang Kempel und zu Ihrem
natürlich,
Auszubildenden,
ja,
Matthias,
ja,
Wolf?
Ja, klar. Also ich meine, ich habe Kontakt und freue mich auch, dass über die Jahrzehnte, muss man mittlerweile sagen, mir der Kontakt nicht abgerissen ist.
20 Jahre Dialoghaus in Hamburg. Dieses Jubiläum wollte Andreas Heinecke im vergangenen Jahr groß feiern, aber dann kam Corona. Wegen der Pandemie musste nicht nur die Feier ausfallen, sondern das Haus ganz schließen. Herr Heinecke, wie haben Sie diesen Lockdown im vergangenen März erlebt?
Ja, ich glaube, wie wir alle, erstmal als eine unfassbare Tatsache. Das heißt, da gab es natürlich erstmal, kann doch alles gar nicht wahr sein, dass jetzt ein Virus uns völlig lahmlegt. Aber dann muss ich sagen, nachdem das mal verstanden wurde, ist bei mir so eine Form von intellektueller Neugierde entstanden, und ich wollte eigentlich wissen, also wie geht man denn in solchen Krisen, Pandemien in dem Falle eben um, und habe mich da ein bisschen umgeschaut in der Vergangenheit, wie war die spanische Grippe, wurde dann auch einmal sehr populär, oder Ebola oder SARS oder was es alles da so gab, die Schweinegrippe, auch AIDS, das heißt also, wie waren da die Reaktionen, da gab es für mich eben dann die traurige Erkenntnis, dass im Endeffekt die Menschheit anscheinend unfähig ist, aus Krisen zu lernen. Das heißt, diese allgemeine Aussage, ja, Krisen als Chancen, Krisen als Kippmomente, muss man relativieren, weil, da gibt es eben auch eine ganze Reihe von Untersuchungen dazu, Menschen eben in diesen Krisen eben nichts lernen. Und warum lernen sie nichts? Das ist auch, denke ich, auch nachvollziehbar. Natürlich, weil sie auch, um am Leben zu bleiben, positive Energie zu erhalten, natürlich diese ganzen Dinge, die da negativ auf uns einwirken, verdrängen. Also Freud hat da in vielen Recht, dass eben der Mensch natürlich auch ein Weltmeister ist im Verdrängen, gibt den Herdentrieb, es gibt da unterschiedliche Phänomene, es gibt die grobe Vereinfachung, die Simplifizierung, das kann doch alles gar nicht wahr sein, etc. Also der Mensch neigt dazu, sich diese Dinge, die da im Anrollen sind, die eben sehr negative Auswirkungen haben, zu verdrängen, beziehungsweise sie zu banalisieren oder sie auch zu verballhornen, je nachdem.
Da kommt also der promovierte Philosoph bei Ihnen durch, aber Sie sind ja auch immer noch Unternehmer. Was ist mit Ihrem Unternehmen? Also wie geht's Ihrem Dialoghaus in Hamburg? Wie geht's Ihren Mitarbeitern?
Also ich glaube, das kann man gar nicht so trennen. Ich glaube, jeder Unternehmer soll jetzt mindestens mal sich ein Reklamheftchen, um mal die Grundzüge von Philosophie zu verstehen. Das sind ja Menschheitsfragen, das ist ja kein Theoriegebäude. Aber für mich war es wichtig, ein Vokabular zu finden, erstmal auch wiederum eine psychische Stabilität zu erhalten. Und da hilft natürlich ein philosophisches Verständnis und eine ethische Grundhaltung. Das heißt, also mir hat eigentlich dann der Zugriff eben auf das Wissen der Menschheit, sage ich jetzt mal, etwas so abgehoben, die Weisheit eben dann von Seneca als Beispiel, eben sehr, sehr gut geholfen, eben mit der aktuellen Situation als Unternehmer umzugehen und auch eine Position aufzubauen und zu wissen, so schlimm kann es gar nicht werden, wir werden es irgendwie schon schaffen, weil der Mensch natürlich, das haben wir gelernt aus der Geschichte, immer wieder natürlich sich anpasst, sich eben natürlich auch mit den Gegebenheiten dann arrangiert und wenn man Viktor Frankl in dem Zusammenhang erwähnen darf, natürlich auch, wenn man eine Bedeutung sieht, ein Meaning besitzt, man eben auch die schwersten Situationen überleben kann. Das hat mir sehr geholfen.
Sie haben an anderer Stelle gesagt, Unternehmer richten zumeist das Handeln in der Pandemie danach aus, zu bewahren und zu retten. Und Sie nennen das naiv. Warum das?
Ja, natürlich. Warum? Weil natürlich, man kann das Rad nicht zurückdrehen. Das heißt, die Pandemie, die jetzt über uns hergefallen ist, verschiebt sich unser Selbstverständnis, verschieben sich Realitäten. Und jetzt zu glauben, dass wir das also restaurieren können, halte ich für naiv, weil natürlich dann die Gegebenheiten, die jetzt entstanden sind, die Verschiebungen natürlich nicht rückgängig zu machen sind. Das heißt also, für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass der Blick nach vorne geht, nicht nach hinten, dass man eben dann einfach das akzeptiert, dass eben Dinge passieren können, die eben auch nicht planbar waren. Wobei, da kann man sich auch lange darüber unterhalten, ob das nicht planbar war, aber egal. Auf jeden Fall denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, diese veränderten, sagen wir mal, Grundelemente positiv anzunehmen und daraus eben dann eine Handlung abzuleiten, die in die Zukunft weist.
Also was bedeutet das jetzt konkret für Ihr Unternehmen? Wo soll die Reise für das Dialoghaus, für Ihre Mitarbeiter, für Sie weitergehen?
Also erstmal ist es so, wir haben einen größeren Auftrag. Also wir waren ja relativ eng in unserem Auftrag. Das heißt, wir wollten Bewusstsein schaffen für Menschen mit Behinderung, für die älter werdende Gesellschaft, aber auch für Menschen in ihrer Endphase. Wir haben auch mit sehr vielen Palliativpatienten gearbeitet, also versucht auch dieses Tabu des Sterbens und der Endphase des Lebens aufzunehmen. Ich glaube, wir müssen wesentlich breiter denken und müssen vor allen Dingen jetzt an Inklusion denken. Das heißt also, jetzt ist es sehr wichtig, gerade in der Post-Corona-Zeit natürlich Angebote zu machen, um eben wieder Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, der Verlust von Vertrauen, der Verlust auch Vertrauen in Systeme, der Verlust auch Vertrauen in unseren Körper, in unsere Medizin, aber auch der Verlust vielleicht auch von menschlicher Bindung. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir hier Impulse setzen, dass wir hier Angebote machen, Bildungsangebote machen und darum sind wir jetzt sehr, sehr stark dabei, Programme zu entwickeln, die genau Kohäsion und Inklusion fördern sollen, in der Bevölkerung natürlich ganz, ganz stark auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Da wollen wir Angebote schaffen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie jetzt in einer benachteiligten Familie sind, da haben Sie eben nicht eben mal eben einfach Zugriff auf Ihren Online-Schultisch, dann müssen eben dann wirklich versuchen, da auch mitzukommen. Das heißt, diese gesellschaftliche Spaltung, die durch die Pandemie erfolgt, die verschärft sich ja. Also die Pandemie hat ja eigentlich nichts verändert, sie hat nur nochmal verschärft und hat natürlich dadurch auch nochmal dann eben die sozialen Ungerechtigkeiten nochmal exponiert. Und darum ist es eben sehr, sehr wichtig, dass wir hier Angebote vorhalten, um eben, ich wiederhole es nochmal, Inklusion zu fördern, Vertrauen aufzubauen und Menschen auch nochmal auch ein analoges Erlebnis zu ermöglichen, um auch wieder in Kontakt treten zu können.
Das heißt, das Dialoghaus in Hamburg werden Sie nicht mehr öffnen?
Das sage ich nicht. Ich meine, wir wollen es nur anders öffnen. Das heißt also, wir sind gerade dabei, eine sehr umfängliche, haben gerade eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen, in dem wir, was unsere Vision ist, das weltweit erste Social Science Center eröffnen wollen. Das heißt, wir wollen letztendlich diese Idee des Science Centers, des Wissenschaftsmuseen nutzen, was ja auch weltweit verbreitet ist, aber in den sozialen Kontext bringen. Das heißt, wir wollen unsere Besucher auch anregen, selber stärker auch sozial aktiv und kreativ zu werden. Das heißt also, wir haben jetzt 30 Jahre lang Ausstellungen weltweit vertrieben und die in den Markt gebracht, haben da Millionen Menschen erreicht. Das ist natürlich auch großartig, aber jetzt müssen wir eine Stufe zulegen und müssen faktisch auch versehen, den Museumssektor zu erschließen, um auch mit neuen Angeboten sozial relevante Themen zu spielen und in die Museen zu bringen. Also eigentlich möchte ich einen neuen Museumstypus begründen und das Dialoghaus wird eben da hoffentlich eine Vorreiterfunktion übernehmen.
Empathie fördern, das war weit über 20 Jahre lang das Ziel seines Dialoghauses in Hamburg und anderer Projekte. Herr Heinecke, wie steht es denn aktuell um die Empathie in der Bevölkerung? Die Stimmung hat sich ja seit dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr in meinen Augen sehr gewandelt. In Ihren Augen auch?
Das ist ein breites Thema. Ich weiß nicht, ob ich da berufen bin, überhaupt was dazu erzählen. Natürlich kann ich nur aus meiner Beobachtung heraus sagen, es gab da diesen Schub natürlich der Solidarität, wenn die Krankenpfleger, die Altenpfleger wurden beklatscht. Es gab da diese Balkonkonzerte und dergleichen mehr. Also ich glaube schon, dass man trotz allem empathischer wird, aber auch andererseits auch wiederum sehr egoistisch. Diese bekannten Hamsterkäufe, Klopapier, Hundefutter waren, glaube ich, die Bestseller. Dass dadurch eben dann Verhaltensweisen entstehen, dass Leute unter Druck natürlich reagieren. Prinzipiell glaube ich aber, dass Menschen durch Krisen sich eben nicht verändern. Es verstärkt nur, sagen wir mal, vorhandene Anteile. Also der Schwache, um es mal ganz platt zu sagen, der wird schwächer und der Stärkere wird stärker. Der empathische Mensch wird empathischer und der unsympathischere Mensch, kann man sich ausmalen, wo der landet. Das heißt also, die Krise verändert nicht, sie verstärkt vorhandene, sagen wir mal, Charakterzüge. Mhm. Und das ist, glaube ich, jetzt ja wie so unter einem Vergrößerungsglas. Also ich sehe Corona als eine Art Vergrößerungsglas auch von sozialen Realitäten auf der individuellen Ebene, aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene.
Das heißt also, auch diejenigen, die jetzt versuchen, ihre persönlichen Freiheiten wieder zu erlangen, indem sie auf Skipisten in Schlangen stehen oder unbedingt nochmal in den Urlaub fahren wollen, das sind Verhaltensmuster, die waren auch schon vorher da. Dieser Egoismus war schon immer da?
Natürlich, völlig klar. Ich meine, das ist ja diese traurige Erkenntnis, dass die Menschheit anscheinend eben lernunfähig ist. Ich weiß, damit spreche ich allen Pädagogen natürlich, falle ich denen in die Hand, aber so ist es halt nun mal, dass eben einfach die Erkenntnis aus der Vergangenheit leider nicht reicht, um eben Verhalten zu verändern und Menschen letztendlich auch zu bewegen, aus ihren Routinen, aus ihren Gewohnheiten auszubrechen. Und es gibt so einen herrlichen Satz von George Santayana, der hat gesagt, dass die Menschen, die aus der Geschichte nicht lernen, verdammt sind, die Fehler zu wiederholen. Und ich glaube, jede Generation hat eben auch ein Recht, die eigenen Fehler zu machen. Natürlich jetzt in einer Situation jetzt wie dieser ist natürlich eine Form von Achtsamkeit, von Solidarität natürlich angezeigt, aber die Realität zeigt es, dass trotz aller Medienpräsenz, trotz aller, glaube ich, völlig unbeschönigten Darstellungen, was Corona bedeutet, welche Folgen es haben kann, Menschen einfach A, kurzfristig denken, B, egoistisch sind, C, zur Simplifizierung neigen und D, sagen, naja, das kann doch alles gar nicht so schlimm werden und irgendwie geht es doch immer weiter. Also es gibt da so eine Form von wieder Freud, von Verdrängung und natürlich dann lieber nochmal eine vernünftige Abfahrt machen, als immer ständig zu Hause sitzen und sich eben dann zu langweilen oder eben dann sich über das mangelnde Fernsehprogramm aufregen oder über egal was. Auf jeden Fall, das sind Dinge, die sind angelegt im Menschen und die lassen sich auch nicht vermeiden.
Aber wenn der Mensch tatsächlich so egoistisch ist und lernunfähig, was erhoffen Sie sich denn von der Krise? Was kann durch die Pandemie besser werden?
Also einer meiner Helden ist Sisyphus. Und gibt ja von Camus gibt es also ein herrliches Buch, der Mythos des Sisyphus. Und man kennt ja die Sisyphus-Geschichte, das heißt den Stein immer raufrollen, raufschieben, der fällt immer wieder runter. Und eben genau in diesem ständigen Bemühen, wohlwissend, dass man eben nie ans Ziel kommt, dabei noch eine Freude, ein Glücksgefühl, eine Bedeutung zu sehen, ich glaube, das ist die Herausforderung. Und dass wir natürlich jetzt auf einer Makroebene nichts verändern können, aber in den kleinen Dingen zu verändern, darauf kommt es eben an. Also ich hoffe, dass das, also jetzt für mich gesprochen, ich trotz des Wissens um diese Dumpfbackigkeit vieler Menschen, der Ignoranz vieler Menschen, der Egoismus vieler Menschen, trotzdem einfach es Menschen gibt, und die gibt es natürlich auch zu viele, die zu erreichen und die zu bestärken, dass sie eben im Kleinen wirken und sich eben nicht an den negativen Auswirkungen von Corona orientieren, sondern eben dann ihren positiven Beitrag leisten, so klein und unbedeutend bedeuten, er auch scheinen mag, aber dabei letztendlich auch für sich die Größe erkennen.
Sie sind im Dezember 65 Jahre alt geworden. Denken Sie eigentlich zwischendurch auch mal an Ihren Ruhestand?
Ruhestand ist ein schönes Wort, ja genau, Ruhestand. Also ich bin gerade in einer Transformationsphase, das heißt also die Geschäfte, ich habe mehrere Firmen, gehen über in die Hände eines sehr, sehr talentierten, großartigen, jüngeren Menschen. Das heißt, in 2 Jahren werde ich dann in irgendeine Art von Aufsichtsratfunktion kommen, will aber dann nicht mehr aktiv selber Geschäfte führen, um mich auch neuen Dingen zuzuwenden. Ich habe mich ja sehr, sehr viel mit älteren Menschen auch mit Lebensphasen beschäftigt, eine Zeit lang 100-Jährige interviewt, weil ich fand ich großartig, was denn da dann hängen bleibt, wenn man eben 100 und noch was eben ist, ist auch großartig. Und ich weiß eben, dass letztendlich Engagement eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, um eben mental, aber auch emotional gesund zu bleiben. Das heißt, ich habe so viele also Wünsche oder auch Vorstellungen, die ich dann neu entwickeln möchte. Eigentlich möchte ich dann eher wieder neu beginnen, also ich sehe mich nicht als Ruheständler. Ich sehe mich eigentlich eher als jemand, der dann nochmal neu beginnt und eben dann befreit letztendlich von den Hunderten von Mitarbeitern und was ich was eben allem, hinter dem finanziellen Druck, nochmal ganz, ganz klein anfängt, neue Sachen zu machen. Und bei mir geht es ganz klar in den Bereich Kunst und sozialer Wandel. Das heißt, meine Frage wird sein, welche Rolle spielt denn die Kunst und spielen Künstler, um soziale Realitäten zu verändern? Da will ich ran und in 2 Jahren gibt es ein Startup.
Also Ruhestand wird es nicht geben. Für alles, was Sie noch vorhaben, wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
Danke. Bleiben Sie auch gesund und herzlichen Dank für das Gespräch.
Der Sozialunternehmer Andreas Heinecke war heute Abend mein Gast. Redaktion der Sendung hatte Martina Kögelt und für die Technik war Rudyard Hasel verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.